Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Und ich begrüße ganz besonders Philipp Seitz. Hallo Philipp.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Herzlich gerne. An dieser Stelle auch noch herzlichen Glückwunsch zum Sächsischen Lehrpreis 2025. Wir sind zwar schon in 26, aber wir reden nochmal darüber. Oder Anlass des Gespräches, sagen wir mal so, war, dass du den Sächsischen Lehrpreis letztes Jahr bekommen hast für deine Lehre. Und da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber plaudern. Philipp Seitz ist Professor an der Dualen Hochschule Sachsen auf dem Campus Breitenbrunnen. Breitenbrunnen, meine Sachsen-Geografie ist auch nicht so stark, ist irgendwo im Erzgebirge, richtig?
Auf jeden Fall.
Mhm. Okay, also da finden wir dich auch gerade. Ne? Du bist aus Breitenbrunnen sozusagen zugeschaltet und bist dort im Fachbereich Sozial- und Gesundheitswissenschaften und soziale Arbeit. Da werden wir mit Sicherheit auch drauf kommen, weil der Lehrpreis damit auch viel zu tun hat. Aber bevor wir da genauer einsteigen, unsere klassische Einstiegsfrage: Was macht eigentlich gute Hochschullehre für dich aus?
Das ist eine sehr schwere Frage. Das haben vermutlich schon viele an dieser Stelle gesagt. Ich habe darüber nachgedacht, über die Frage, und habe mich dafür entschieden, nicht die ganzen Dinge aufzuzählen, die mir zuerst eingefallen sind.
Okay, das ist cool.
Nämlich Flipped Classroom Modell und all die Dinge, die ich am HDS gelernt habe und die ich in meiner Lehre beherzige, weil ich sie quasi philosophisch beantworten will. Denn wenn wir über gute Hochschullehre sprechen, dann liegt die Betonung, glaube ich, auf gut. Mhm. Und all diese Dinge, die mir eingefallen sind, die will ich nicht als gut labeln, sondern die sind die Bedingung der Möglichkeit für Hochschullehre, würde ich sagen. Mhm. Als ich den letzten Podcast gehört habe, habt ihr ja darüber gesprochen, dass das HDS auch erwachsen geworden ist.
Ja.
Und dass das die Perspektive auch verändert. Mhm. Und ich würde das annehmen und sagen, dass das auch die Perspektive auf Hochschullehre verändern muss und eben auch auf diese Frage, was gute Hochschullehre ausmacht, das können dann nämlich nicht mehr die Sachen sein, die die Grundvoraussetzungen sein sollten für Hochschullehre. Deswegen, gute Hochschullehre, zwei Dinge, und zwar Abenteuer und Verzauberung. Das sind okay. Die Dinge, die mir eingefallen sind, weil ich finde, dass ich lehre ja nun in Modulen, die sehr dröge wirken auf Studierende im ersten Moment.
Was lehrst du denn? Was, sag mal ein Beispiel.
Na, also vor allem in Ethik und in Philosophie. Mhm. Und das sind Dinge, wo vielleicht angehende SozialarbeiterInnen und Sozialarbeiter nicht zuerst Juhu schreien, weil da keine Methode dahinter steckt, sondern warum soll ich denn jetzt wissen, was irgendwie Kant sich ausgedacht hat? Und dann ist es mein oberstes Ziel und mein Anspruch an gute Hochschullehre, dass ich sie verzaubere. Dass egal, welchen Inhalt ich in den Lehrraum hineintrage, dass es neben der Kompetenz und der Wissensvermittlung einen Moment gibt, in dem die machen, aha, oder wow. Oder uhu. Genau, und wenn das Ganze noch mit einem Abenteuer einhergeht, also mit einem Abenteuer im Denken, dass man vielleicht verwirrt wird oder dass man eingeladen wird, in eine Sackgasse zu laufen, ohne es zu merken und dann darüber überrascht ist, dass man sich hat in die Sackgasse hineinführen lassen und das Ganze als ein Abenteuer erlebt, dann finde ich, wird gute Hochschullehre dem Anspruch gerecht, den ich versuche, mit Leben zu füllen.
Okay, sehr, sehr spannend. Ich hatte gerade schon super viele Gedanken im Hinterkopf, die ich jetzt gar nicht alle formuliere, aber wir werden mit Sicherheit in den nächsten Minuten noch immer mal zu deiner Verzauberung, aber auch vielleicht durch den verwirrenden Abenteuern oder wo man so ein bisschen auch manchmal nicht mehr weiß, wie komme ich denn jetzt aus diesem Abenteuer wieder raus? Vielleicht ist es manchmal auch so ein Labyrinth, in das wir Studierende schicken, aber es macht dann eben auch Spaß, sich aus diesem Labyrinth wieder rauszubewegen. Und dann nimmt man vielleicht einiges mit, was einem auch dann noch in Erinnerung bleibt, wenn das Studium schon ein paar Tage oder ein paar Jahre her ist. Wie gesagt, ich glaube, wir kommen da auch gleich nochmal drauf. Denn ich habe nochmal in die Laudatio zum Lehrpreis reingeguckt. Du hast den Sächsischen Lehrpreis letztes Jahr bekommen für ein innovatives Lehrkonzept. Da geht es vor allem eben auch darum, du hast es gerade schon als Methode angesprochen, Flipped Classroom und ähnliches, die Studierenden vor allem sehr selbstständig zu machen, zum aktiven Lernen anzuhalten und da auch eine Nachhaltigkeit reinzubringen, dass es nicht nur in dem Augenblick selbstständig und aktiv ist, sondern einen langfristigen Effekt hat. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt in deine Veranstaltung käme? Was passiert denn da konkret und was ist da anders als vielleicht in der klassischen Vorstellung, wie wir sie auf irgendwelchen alten Bildern in Geschichtsbüchern finden würden?
Na, ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Also es gibt diesen klassischen Hörsaal natürlich trotzdem und da kommen dann im ersten Semester auch 120 Studierende rein, die ganz aufgeregt sind und es riecht ein bisschen nach Angst und nach Neuanfang für die Studierenden, aber auch für mich. Und dann haben wir schon am Anfang des Moduls, das ich komplett umgestaltet habe, es geht hier um Geschichte und um Propedeutik. Leider liegen diese beiden Themen in einem Modul. Warum das so ist, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Wir müssen es einfach so akzeptieren.
Okay.
Dann haben wir die klassische Hörsaalsituation, wo ich versuche, die Studierenden erstmal für zu begeistern für die Inhalte, also genau diese Abenteuerreise anzulegen. Und das Abenteuer liegt dann darin, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass wenn ich das normal in der Vorlesung mache, so wie ich es auch selbst erlebt habe, egal mit welchen didaktischen Finessen auch immer, die ich nicht erlebt habe, ich das jetzt ausstatte, dass ich sie nicht erreiche. Dass am Ende junge Menschen in einem Raum sitzen, ich sie zu einer bestimmten Zeit dazu zwingen muss, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Da kann ich das flippen, wie ich möchte. Es braucht einen anderen Zugang. Und da war der Zugang, dass ich mir gedacht habe, Geschichte sollte doch im besten Falle nicht sein, was ich ihnen vorne in einer Einbahnstraße präsentiere, sondern etwas sein, wo sie merken, dass es mit ihnen was zu tun hat. Also muss ich es näher an sie ranrücken. Das war eigentlich der Ausgangsgedanke. Also habe ich die Einführung in die Geschichte der sozialen Arbeit an Orte gebracht, die die Studierenden größtenteils kennen. Ich bin also im Erzgebirge, aber auch darüber hinaus unterwegs gewesen, habe eine Kamera aufgestellt, habe mich an historische, bedeutsame Orte gestellt und habe dort über genau das gesprochen, was ich auch im Hörsaal mache, und habe das dann inspiriert von YouTube-Videos von Menschen, die jünger sind als ich, versucht in eine Form zu bringen, die näher an den alltäglichen Lebenswelten der Studierenden dran ist. Und diese Videos sind aber nicht der eigentliche Lehrinhalt, es ist eigentlich nur so eine Art Infotainment, um sie für etwas zu begeistern, um sie abzuholen, da wo sie sind. Und dann habe ich in einem quasi Prozess, Moodle gestützt, für das selbstgesteuerte Lernen einen Kurs entworfen, der aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen besteht, die die Studierenden alle selbst auswählen und dann aus diesen Bausteinen Schritt für Schritt ins Licht, in die Erkenntnis gehen. Genau, das ist die Idee. Also da sind digitale Exkursionen dabei, da sind Quizze dabei, da sind ganz klassisch etwas lesen, ein Exzerpt schreiben und so weiter dabei. Und das, was es alles zusammenhält, und das ist das, was so viel Arbeit macht, sind die Lernstandsrückmeldungen. Also meine Aufgabe hat sich komplett verändert. Ich bin nicht mehr der Dude, der vorne steht und redet und dann darauf hofft, dass mir jemand eine Frage stellt, sondern ich erkläre sozusagen das Fragenstellen zum Kernelement des Moduls. Wenn mir niemand Fragen stellt, dann passiert auch nichts. Mhm. Und das heißt, dass die Studierenden sicher sein können, dass egal, ob sie mir ein Essay schicken oder diesen Quiz ausgefüllt haben oder mir eine E-Mail schreiben oder wir eine lange Nacht der Entstehungsgeschichte der sozialen Arbeit veranstalten und wir dann abends um 21.30 Uhr hier bei Popcorn sitzen und irgendeinen Film gucken und danach darüber diskutieren, was das jetzt vielleicht mit der Entstehungsgeschichte der sozialen Arbeit in der frühen Neuzeit zu tun hat, dass es immer ein Feedback gibt und dass das Feedback nicht allgemein ist, sondern ganz konkret an den einzelnen Studierenden gerichtet. Das ist die Idee.
Das hört sich erstmal für mich tatsächlich nach viel Arbeit an, aber das hattest du ja auch schon gesagt. Das ist auch nach einem anderen Lehr-Lern-Verständnis. Also dein anderes Verständnis habe ich jetzt schon sehr rausgehört. Wie gehen denn die Studierenden damit um? Also weil es ja ihr Lernen auch, also es ist ja nicht nur dein Lehren, was du veränderst, sondern du hast es ja in die Hand genommen, das Lernen der Studierenden maßgeblich anders zu gestalten. Sind die damit fein? Also ich habe schon verstanden bei deiner Einleitung, das sehe ich ja auch häufig so, Studierende kommen ja auch an die Hochschule und an die Universitäten, weil sie auch Vorlesungen haben wollen und auch jemanden haben wollen, der Experte, Expertin des Faches ist und sagt, hier, das sind die Themen und das müsst ihr jetzt auch lernen. Also das ist, einerseits finden sie es vielleicht nervig, aber sie wollen es ja auch. Und trotzdem hast du ja jetzt gesagt, ne, nach der klassischen Vorlesung, Geschichte Propädeutik, dann eben auch oder sogar in dieser klassischen Vorlesung das an die Orte gebracht, wo es ist, und mit deinen Lernstandsrückmeldungen, das hat für dich viel verändert, aber auch für die Studis. Was sagen die dazu?
Die sagen alles, was möglich ist.
Okay.
Auf dem ganzen Spektrum der Möglichkeiten habe ich an Feedback, das wäre sonst geschwindelt, wenn ich das nicht so sagen würde, alles bekommen. Es gibt natürlich Studierende, fangen wir mit denen an, die davon total überfordert sind.
Ja.
Und das sind nicht wenige. Aber auch diese Überforderung ist etwas Produktives, weil ich dann in das Gespräch gehe, in diesen Lernstandsrückmeldungen, und dann niemanden mit allein lasse und wir dann diese Überforderung, so hoffe ich zumindest, umkehren in ein Erfolgserlebnis.
Okay.
Weil diese Vielfalt an Möglichkeiten in diesem selbstgesteuerten Lernen, eine Lernerfahrung zu machen, die zu dem jeweiligen Studierenden, der jeweiligen Studierenden passt, die ist sehr groß. So dass am Ende, und das kann ich den Evaluierungen entnehmen, alle diesen Moment irgendwo haben. Natürlich ist die Dichte an solchen Momenten bei einigen höher als bei anderen. Das liegt in der Sache. Insofern gibt es dieses auf dem Spektrum von Möglichkeiten an Feedbacks, gibt es diese Feedbacks, und auf dem anderen Ende des Spektrums gibt es aber auch ganz viel Lob und Anerkennung dafür. Auch endlich, ich kann das selbst bestimmen. Ich habe nicht dieses Gefühl, ich muss jetzt in diesem Hörsaal sitzen und das mit zu einem Termin gemacht haben, sondern ich bin eher der Typ, der nachts um zwei den Essay schreibt und dann kann ich ihm das trotzdem abgeben und so weiter. Genau, auf dem Spektrum spielt sich's ab. Und dann dürfen wir aber irgendwas nicht vergessen. Das ist eine duale Hochschule. Ne? Das heißt, wenn ich diese Vorlesung mache, und das sind ja klassische Vorlesungsinhalte trotzdem dabei, die Modulgröße gibt das her. Wenn die Studierenden ein Studium der sozialen Arbeit beginnen, dann haben sie, ich mache das jetzt seit 9 Jahren, nicht die Erwartungshaltung, dass da jemand sitzt, jemand steht in einem Hörsaal und ihr eine klassische Vorlesung über die Entstehungsgeschichte der sozialen Arbeit hält.
Okay.
Die Gruppe ist sehr klein, die diese Erwartungshaltung hat. Das wäre jetzt an einer Fachhochschule oder an einer Universität ganz bestimmt ganz was anders. Sondern es ist eher, ich bin mit dem Modul schon eine Herausforderung für die Studierenden. Und deswegen ist es, glaube ich, müssen wir es im dualen Kontext wirklich, glaube ich, hochschulisch denken sowieso, aber vielleicht mit der Betonung mehr auf schulisch. Und das, was ich mache, baut, glaube ich, eine Brücke zwischen dem, was die Studierenden in einem dualen Kontext mitbringen an Erfahrungen aus der Schule, und erleichtert ihnen, glaube ich, den Einstieg in die Hochschule, auch wenn es dual ist. Weil das Modul liegt ja im ersten Semester. Ich würde es in der Form im 4. oder im 5. oder im 6. nicht machen.
Okay, ich habe ganz viele Fragen.
Los geht's.
Du hast gerade gesagt, du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre an der Hochschule. Wie kriegst du denn Rückmeldungen von den Studierenden, wenn die dann eben im 4., 5. und so weiter Semester sind oder vielleicht sogar dann in der Praxis, weil duale Hochschule ist ja auch sehr stark auf Praxis und in der Praxis arbeiten dann ausgerichtet. Wie sind dann die Rückmeldungen von den Studierenden oder was bekommst du auch sonst mit, wo du sagst, ah, okay, dadurch, dass ich sie da gechallenged habe und dass wir dieses Abenteuer, diese Verzauberung gemeinsam gehabt haben, haben gewisse Sachen dann auch anders funktioniert, auch bei Kollegen oder in der Praxis oder bei Kolleginnen? Oder sind es eher so Rückmeldungen, wo du denkst, boah, ich challenge die zwar ganz schön am Anfang, aber das verpufft dann auch so im Laufe des Studiums?
Das Schöne am Lehren als Professor in einem dualen Studiengang ist, dass die mich nicht loswerden.
Okay.
Das heißt, wir sehen uns im ersten Semester in diesem Modul, dann sehe ich die im zweiten nicht, dann sehe ich die im dritten auch nicht und dann werden die mich vom 4. bis zum 6. Semester gar nicht mehr los.
Okay.
Das heißt, wir sehen uns dann in Ethik, in Professionsethik, in Philosophie, in verschiedenen Wahlpflichtmodulen, in Sozialpolitik wieder. Und das mache ich am Anfang auch gleich transparent. Das heißt, das, was wir miteinander einüben, also wirklich in dem Verhältnis zwischen mir als Lehrperson und den Studierenden, ist etwas, das ich ihnen von Anfang an transparent mache, dass das etwas ist, was das ganze Studium begleiten wird. Insofern haben wir, würde ich behaupten wollen, müssten wir jetzt Studierende fragen, dass es diesen Verpuffungseffekt nicht gibt, weil die merken, okay, das ist für was gut. Das ist jetzt nicht nur dieser Typ, den wir überleben müssen im ersten Semester und danach können wir irgendwie normal studieren, genau, sondern der ist mit dieser Idee ein integraler Bestandteil. Und dann nicht nur ich als Person, sondern ich bin ja durchaus im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Studiengang. Duales Studium heißt auch viele externe Dozierende. Ich binde in den Modulen, in dem jetzt nicht, wofür der Preis war, aber in den anderen ja auch viele externe ein. Und die sind ja alle Teil dieses gelebten Konzepts. Das heißt, die machen dann nicht das Gegenteil oder machen es ganz anders, sondern sind alle von diesem Geist, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, auch diesen Teil davon.
Okay, ja, das ist schon eine weitere Frage, die du mir damit beantwortet hast. Neue Frage, die dazugekommen ist, hast du das eigentlich schon mal in unserem Journal publiziert?
Was denn?
Gerade diese Zusammenarbeit mit den Kollegen, also dass es eben ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen ist, mit denen dann dieses andere Lehren und Lernen auch getragen wird, dass es nicht eine One-Man-Show ist und dass es nicht ein Zauberer Philipp Seitz ist, der da verzaubert, sondern dass es eher die Gesamtidee und eine Grundidee oder vielleicht sogar eine philosophische Idee ist, die ihr alle gemeinsam teilt. Hast du das schon mal irgendwo veröffentlicht? Ich denke dann natürlich immer zuerst an unser Journal.
Das ist ein ganz wunderbarer Gedanke, daran habe ich noch gar nicht gedacht. So ist es ja häufig, dass man die Dinge, die man einfach so tut, als gar nicht so veröffentlichungswürdig erachtet. Also in dem Fall, Modulverantwortung ist quasi was ganz Normales an der dualen Hochschule, weil es eben diesen Theorie-Praxis-Transfer gibt, wie es immer eingeschrieben ist. Das heißt, jeder von uns, der in der Verantwortung für Module ist, hat mit externen Dozierenden zu tun. Und das sind ja in der Regel Praktiker und Praktikerinnen. In meinen Modulen versuche ich das natürlich. Also wenn ich Philosophie in der Modulverantwortung habe, versuche ich Lehrende zu finden, die im besten Fall Sozialarbeitende sind und ein riesengroßes Herz haben für die Philosophie. Gleichzeitig habe ich aber auch Privatdozenten, habilitierte Philosophen im Modul und versuche das sozusagen miteinander so zu verzahnen, dass die Studierenden auch die Irritation darüber erfahren, dass beides möglich ist. Das ist aber meine Idee von Modulverantwortung, die ich sozusagen in meine Module so reinlege, weil ich ja beides im Herzen habe, diesen akademischen Werdegang, der von der Uni sozialisiert ist und jetzt eben in dem Kontext duale Hochschule arbeitet. Aber ich nehme das sehr gerne an, darüber kann ich mal nachdenken.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe vor kurzem, das jetzt so der kleine Exkurs, einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass wir wenig wissen, zum Beispiel über die Methodiken, wie Lehrende an Hochschulen und Universitäten lehren, also was sie wirklich methodisch, wie sie ihre Vorlesungen, ihre Seminare, ihre Prüfungen, ihre Übungen, ihre Exkursionen methodisch ausrichten und wo wir dann die Forschung zu dem Lernen der Studierenden und die Forschung zu dem Lehren, wie unterrichten eigentlich Lehrende, die bringen wir nicht zusammen oft genug. Und ich finde, das ist nochmal ein spannender Punkt, dieses auch, was du gerade geschildert hast, wie du als Modulverantwortlicher dieses Lernsetting sozusagen strukturierst mit den Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich eigentlich einen total spannenden, ein schönes Zottel-Projekt, weil du wieder Lust auf ein Zottel-Projekt hast. Du hast schon ein bisschen drauf abgezielt und erzählt, wie du die Kolleginnen und Kollegen mitnimmst. Sag noch mal ein paar Sätze konkret dazu. Also wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich konnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht Momente der Verwirrung auch bei Kolleginnen und Kollegen an der dualen Hochschule Campus Breitenbrunn gab, als du gesagt hast, und das ist dann ein Abenteuer im Denken, was wir mit den Studierenden hier machen. Und es geht um Verzauberung neben Kompetenz und Wissen und um Aha-Erlebnisse und Verzaubern, dass da schon auch der ein oder andere Akademiker, Akademikerin mindestens zuckt und sagt, lieber Philipp Seitz, dann erzähl doch noch mal ein bisschen mehr, wie wir jetzt die Studierenden verzaubern sollen.
Auf jeden Fall. Vor allem betrifft das ja nicht nur den Bereich Lehre, sondern vor allem auch den Bereich Verwaltung. Also ich habe hier verschiedene Dinge angestoßen in den letzten Jahren und ich denke immer gerne an einen Satz, den mir ein Verwaltungsleiter mal gesagt hat. Da ging es am Rande auch um diese Idee, die wir hier gerade besprochen haben. Und da stand der Vorwurf im Raum, dass der Herr Seitz ja eine Online-Hochschule aus der dualen Hochschule machen will, weil ich Flipped Classroom-Formate versucht habe wir haben ja eine Präsenzpflicht an der dualen Hochschule.
Okay.
Das heißt, es ist schon auch immer eine logistische Frage, wie man das gut hinkriegt. Also, was die festangestellten Lehrenden hier im Studiengang Soziale Arbeit angeht, das ist ein ganz, das habe ich so in meiner Hochschulerfahrung so noch nicht gehabt. Das ist wirklich, wir sind ein kollegiales Team.
Ach, schön.
Da sitzen alle zweiwöchentlich zusammen an einem Tisch, trinken Kaffee und besprechen alles miteinander, was den kompletten Studiengang angeht. Wir sind im Austausch mit den Studierenden und so weiter. Das heißt, da würde ich jetzt meinen Fokus für die Beantwortung der Frage gar nicht drauf legen, weil das einfach, da macht irgendwie jeder seins, aber alle machen es gemeinsam. Sondern diese Irritation, von der du gerade gesprochen hast, die würde ich vor allem dafür in Stellung bringen, wenn es darum geht, die externen Lehrenden, die ich eingekauft habe, dann darauf zu committen, was wir jetzt gemeinsam mit dem Modul machen, weil vielleicht haben die auch eine andere Vorstellung am Anfang gehabt. Und da gab es ganz viel Irritation. Aber es gibt einen ganz, mir ganz wichtigen Punkt, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich das ganz klar und transparent mache, dass das eine große Überzeugungskraft hat. Und zwar geht es mir da um Gerechtigkeit und um Vergleichbarkeit. Mhm. Wenn 120 junge Menschen soziale Arbeit in Breitenbrunn studieren und alle müssen ein Modul namens Philosophie belegen, dann kann das nicht sein, dass der eine Kurs, bei uns sind die Studierenden in Kurse unterteilt, diese Kurse hängen an den Handlungsfeldern, in denen sie ihre Praxispartner haben.
Ja.
Also es gibt einen Kurs Jugendsozialarbeit, das sind die, die in der Jugendarbeit sind, einen Kurs soziale Dienste und so weiter. Und dann muss ich ja diese Lehrenden in die Kurse zuweisen.
Ja.
Und das hat mich immer geärgert, weil das ist nämlich dann wie in der Schule früher, wie bei meinem Sohn. Ja, dann hat man vielleicht Glück, weil das
zwischen
Studierenden und Lehrerbeauftragten und im anderen Kurs nicht. Mhm. Also habe ich erstmal gesagt, ich will von dieser Struktur weg. Eine Person, ein Kurs. Sondern ich will, dass wir uns als Lernbegleiter verstehen und Lernbegleitende verstehen, die alle gemeinsam mit dieser Riesengruppe von Menschen, 120, gemeinsam arbeiten. Das heißt, wir sind nicht mehr die Lehrenden, die da reingehen und unsere Inhalte festsetzen, sondern wir gehen in die Lehre hinein und bieten uns als Begleiter an mit den Expertisen, die wir haben. Und das sorgt ja erstmal für eine Irritation, aber gleichzeitig für diese externen Lehrkräfte ja auch für eine Entlastung, weil die sagen können, okay, cool, ich muss also jetzt hier nicht den Professor mimen, der ich gar nicht sein kann, weil ich habe nämlich einen 40-Stunden-Job in irgendeiner Einrichtung der sozialen Arbeit und das sind ja keine Tätigkeiten, wo man 16 Uhr nach Hause geht und sagt, wunderbar, denke ich,
jetzt morgen
achte ich nicht mehr dran. Genau. sondern die freuen sich jetzt, das ist die Rückmeldung, viel mehr auf die Lehre, weil sie wissen, aha, ich bin eingebunden in dieses Netz, kann viel mehr von meiner Expertise ausgehen, die ich wirklich mitbringe, muss diese Seitenränder nicht bespielen, die ich vielleicht machen muss, weil das im Modulhandbuch steht. Genau, sondern ich binde es so zusammen und kann mich da auf die Modulverantwortung verlassen, dass am Ende die Modulziele erreicht werden, weil alle da in ihre Kraft kommen, wo sie auch eine haben.
Sehr cool. Jetzt frage ich mich natürlich, der Studierende 2026, der jetzt im Wintersemester zu dir kommt und im Wintersemester vermute ich, also ich weiß, bei euch ist es ein bisschen anders organisiert, aber trotzdem irgendwie September, Oktober zu euch kommt, seinen Praxispartner hat und dann in Geschichte und Propedeutik bei dir hockt und aus einer Realität kommt, dass ein Großteil seiner Schulzeit, ich gehe jetzt mal davon aus, er hat ja auch noch keine Ausbildung gemacht, weil er macht ja jetzt das duale Studium, Schulzeit durchaus geprägt war von Corona-Pandemie etc., sein Alltag durchaus, ich bin sehr stereotyp unterwegs, ich weiß, aber geprägt ist von einem sehr digitalen Umfeld, von KI, AI, was mit Kompetenzen oder ohne Kompetenzen sehr genutzt wird, andere Aufmerksamkeitsspannen etc. Wenn du erzählst, was du mir ja gerade erzählt hast, ihr seid eher die LernbegleiterInnen, ihr seid viel, wenn von denen keine Fragen kommen, dann könnt ihr auch keine Antworten geben, weil die Fragen nicht da sind. Ich sehe da so ein leichtes Gap und so ein durchaus eine Herausforderung, das auch zu überbrücken. Und ich habe den Eindruck, in den letzten Jahren, was mir Lehrende so schildern, ist das nicht unbedingt kleiner geworden, weil die Lebensrealität der Studierenden oder der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen sich auch noch mal sehr verändert hat zu der Zeit, als wir studiert haben zum Beispiel oder auch Studium vor 10 Jahren ganz anders war als Studium jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, du hast gesagt, du bist jetzt 9 Jahre da, dass manches, was du dir überlegt hast in den letzten Jahren und was du gemacht hast, sich auch sehr schnell dann überlebt, nicht weil sich so radikale neue wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, aber weil sich das Lehren und Lernen so schnell verändert.
Also vielen Dank für die Frage. Das stimmt alles. Es ist keine kleine Gap. Es ist eine, ich weiß gar nicht, ob man es noch als Gap bezeichnen kann, es ist ein Weltenriss, der sich da wirklich auftut. Das, der Philosoph an sich neigt zur Übertreibung und zum Pathos, aber in dem Fall ist es wirklich keine. So empfinde ich es aktuell.
Wie gehst du mit dem Weltenriss um? Oder wie würdest du den Weltenriss beschreiben? Fangen wir mal damit an vielleicht.
Also den Weltenriss kann ich erstmal ganz pragmatisch so beschreiben, dass ich sagen kann, wenn ich die Klausur nehme, die ich 2020 in Modulen habe schreiben lassen und ich würde die 1:1 so nehmen für die Matrikel 2025, dann würden 80% durchfallen. Mhm. Ich kann nichts mehr von dem, was ich in der Lehre vor 8 Jahren gemacht habe, inhaltlich, mit der Textgrundlage, die ich genutzt habe, mit den didaktischen Methoden, die ich genutzt habe, wenn ich das heute mache, dann erreiche ich niemanden. Und das ist eine Herausforderung, vor der ich als Geisteswissenschaftlicher in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang stehe, weil die Hauptquelle der Text ist. Und deswegen war ja die Idee, es mit Videos zu machen. Mhm. Und dann kommt aber jetzt die Rückmeldung, ja, Herr Seitz, also wenn das Video länger als 10 Minuten ist, dann gucken wir das nicht an. Oder es kommt die Rückmeldung, ja, also doppelte Geschwindigkeit eigentlich immer, weil sonst dauert mir das zu lange. Mhm. Und jetzt rede ich ja sehr schnell. Und dann frage ich mich, ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Wenn ich, und ich habe das mal ausprobiert, mein Video in doppelter Geschwindigkeit angucke, verstehe ich wirklich nichts. Mhm. Und diese jungen Menschen, denen ich nichts unterstellen möchte, meinen aber, dass sie das können. Das meine ich mit Weltenriss. Mhm. Und dazu ist es, glaube ich, eine große Veränderung in der Haltung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Stereotype bedienen, sondern ich würde es sozusagen einen Idealtypus bilden. Mhm. Der Idealtypus ist so, dass der Studierende, der im Oktober bei mir im Hörsaal sitzt, eine Haltung mitbringt, die sagt, das ist okay, dass da jemand steht, der mir etwas beibringen möchte, aber irgendwie kommt er aus der Vergangenheit. Mhm. Der gibt sich ganz viel Mühe, nah an mich ranzurücken, weil er irgendwie fancy Videos aufnimmt und weil er mit einer Lernplattform arbeitet und mir ganz viel Feedback geben will. Aber das ist eigentlich alles Schmus, was der macht. Weil eigentlich weiß ich, dass ich das gar nicht brauche. Denn ich habe die Welt in meiner Hosentasche. Ich habe die Welt auf einem Bildschirm. Und alles Wissen, was in dieser Welt ist, habe ich immer bei mir. Und egal, was der Typ macht, der will mir eigentlich die ganze Zeit sagen, dass ich dieses Wissen, was ich ja immer bei mir habe, nicht nur bei mir haben soll, sondern ich soll mit diesem Wissen irgendwas anderes machen. Aber in mir drin ist so eine große Abwehrhaltung dagegen, dass das überhaupt notwendig ist. Weil ich komme doch total gut klar, Herr Salz. Mhm. Ich muss das doch gar nicht in mich reinnehmen. Ich kann das doch einfach immer bei mir haben, dass das die große Herausforderung ist und da dieser Weltenriss für mich liegt. Und ich habe auf diese Frage keine Antwort. Ich versuche jetzt bestimmte Dinge, das ist aber in die Zukunft gesprochen, weil ich habe es jetzt im Oktober ganz massiv festgestellt, dass es so ist, wie ich es gerade beschreibe. Ich versuche jetzt zum Beispiel wieder sowas zu machen wie Close Reading. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich dann da fühlen werde, wenn ich in einem Stuhlkreis sitze, erwachsene junge Menschen dazu auffordere oder bitte, ich fordere sie nicht auf, ich bitte sie, ihre digitalen Endgeräte wegzulassen, gar nicht mitzubringen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, die haben auch gesagt, das ist okay, es muss nur vorher klar sein, dass es an dem Tag stattfindet.
Ja.
Und wir müssen regelmäßig Pausen machen, damit man ans digitale Endgerät gehen kann und es soll nicht länger als 90 Minuten sein. Okay, dann machen wir das und dann machen wir Close Reading, weil es liest niemand mehr. Also ich habe das Gefühl, dass die erste Reihe, die sprichwörtliche, die liest, aber alle anderen lesen nicht. Dass wir uns in den Stuhlkreis setzen und Texte wie früher im Tutorium zur Kant-Vorlesung wieder Zeile für Zeile durchgehen und es gemeinsam lesen und uns so erschließen. Dauert viel länger. Aber anders weiß ich nicht, wie Sie eine Erfahrung machen, dass Wissen mehr ist, als es verfügbar zu haben. Sondern dass Wissen etwas ist, was als Kompetenz in Ihnen angelegt sein muss. Das ist eine Sache, die ich versuchen werde. Was die Videos angeht, stehe ich vor einem großen Rätsel. Ich werde aus Zeitgründen das im Oktober nochmal so machen. Mhm. Ich weiß aber, dass spätestens nächstes Jahr ich mir was anderes überlegen muss.
Also Aufruf an alle da draußen, die uns gerade zuhören. Sollte noch jemand da sein, der sich mit diesem Weltenriss, den wir ja alle irgendwie wahrnehmen, auch beschäftigen möchte, hat er mit Sicherheit in Philipp und mir auch gern gesehene Gesprächspartner und Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe Philipp gerade nicken, dass man ja auch gemeinsam mal gucken kann, ob man noch zu Ideen kommt. Weil ich denke, das ist auch für die Hochschuldidaktikerin, die jetzt hier die Fragen gerade stellt, ein großes Thema. Wie gehen wir da in den nächsten Jahren mit diesen Veränderungen? Und wie können wir als Hochschuldidaktik dann die Lehrenden gut begleiten und mitnehmen, die mit den Studierenden in dieser Risssituation arbeiten? Hm. Also finde ich spannend.
Ich glaube aktuell leider, dass das erstmal kein Problem ist, was ich lösen kann. Ja. Oder wo ich sogar einen, wie soll ich sagen, irgendwie einen echten Impact haben kann, weil das schon eher anfängt. Mhm. Also wir müssen eigentlich didaktisch hoch zwei an die Menschen ran, die didaktisch arbeiten mit den jungen Menschen, bevor sie in die Hochschule kommen. Mhm. Weil das, was die da an Grunderfahrung mitbringen, hat ja was damit zu tun, warum sie dann mit dieser Haltung, die ich so wahrnehme, dann vor mir sitzen.
Ich habe hier bei mir auf dem Schreibtisch gerade das Buch liegen, Reinventing Organizations, und da ist dann immer auch das Beispiel, dass die Universität und die katholische Kirche ja ungefähr gleich alt sind, so ungefähr, oder jedenfalls zu den sehr langen bestehenden Organisationen schon gehören. Ich würde Schule da auch mal mit reinnehmen. Ich fürchte, wir sind alle sehr träge Systeme, bis wir an dem Punkt sind, dass wir wirklich diese radikalen Veränderungen vornehmen und uns auf die jungen Menschen von heute und die von übermorgen einstellen. Da bin ich gespannt, wie lang das, wie da der Weg ist und wie viel wir da noch mitgestalten können. Ich hoffe, wir können es noch irgendwo mitgestalten. Jetzt plaudern wir beide schon sehr lange. Wir hatten das im Vorgespräch schon befürchtet, dass wir beide hier auch ohne Probleme die 90 Minuten oder die 180 Minuten vollkriegen würden, bis einer von uns sagt, ich muss mal kurze Pause machen und brauche einen frischen Kaffee. Aber das wollen wir Ihnen und euch allen, die zuhören, nicht zumuten. Deswegen kommen wir langsam zum Ende. Die Abschlussfrage des Podcasts in diesem Jahr passt, glaube ich, aber auch ganz gut. Und das mit dem Aufruf habe ich ernst genommen, auch wenn weder Philipp noch ich eine Lösung haben. Ich glaube, sollten irgendwelche Kollegen sagen, Mensch, da mal gemeinsam sich digital oder in Präsenz in Leipzig-Breitenbrunn oder irgendwo mal für eine Stunde hinsetzen und gemeinsam dran denken, kann nicht schaden, um Lösungen zu finden. Aber auf jeden Fall. Das ist auch unsere Abschlussfrage. 26 geht ein bisschen in die Richtung. Welche eine Veränderung in der Lehre hätte für dich das größte Transformationspotenzial und warum ist sie noch nicht Realität?
Ist ja kein Geheimnis, dass du mir das vorher gesagt hast, dass das die Frage sein könnte, die jetzt kommt. Und das war, also ich sprichwörtlich eine, wenn ich zwei schlaflose Nächte, bin mir auch jetzt gar nicht sicher, ob die Antwort gut. Ne, weil ich wirklich, also ich habe meine Diss geschrieben über Transformation, ja, und ich war wirklich herausgefordert. Was sage ich denn da jetzt, weil ich gerade wirklich verzweifelt bin, was diesen Weltenriss angeht. Deswegen ist es eher eine Botschaft an mich selbst. Ich glaube, ich will und möchte meine Lehre noch radikaler transformieren, mhm. noch mehr in die Irritation gehen und meine Aufgabe noch mehr darin begreifen, die Kompetenzvermittlung immer in das Zentrum zu stellen, gar keine Frage, aber den Weg dahin noch, also genau in einer Gegenbewegung zu transformieren, eben jetzt nicht didaktischer zu werden und nur noch Close Reading zu machen und den Lernprozess noch mehr zu kontrollieren. Nee, ich würde eigentlich gerne aufgrund meines philosophischen Standpunkts eher mit noch einer radikaleren Freiheit in diese Prozesse hineingehen. Das bedeutet, dass generative KI an allen Ecken und Enden in die Lernprozesse rein muss, egal ob ich das möchte oder nicht, weil mhm. es Teil des Selbstverständnisses und des Weltverständnisses der Studierenden ist. Und dann, ich lese gerade etwas von, der heißt Hans Geislinger. Der hat was ganz Verrücktes gemacht. Der hat in den 80er Jahren sogenannte fantastische Reisen gemacht in Berlin-Neukölln. Das heißt, da sind junge Menschen eingeladen worden, wie auf so eine Art Ferienlager zu fahren. Und das Ferienlager war aber quasi scripted reality. Das heißt, die sind dann gefahren auf einen Bauernhof nach Bayern und dann kamen Geräusche aus dem Wald, die klangen wie ein Dinosaurier. Und dann haben diese 10- bis 11-, 12-Jährigen dort auf diesem Bauernhof gedacht, im Wald wurden Dinosaurier und mussten dann mit dieser Realität, die keine war, umgehen lernen. Mhm. Und haben natürlich total empowernde Erfahrungen gemacht in diesen 2 Wochen. Und das Verrückte an dem Konzept ist, er hat es am Ende aber nie aufgelöst, sondern die Kids sind zurück nach Berlin gefahren und waren wirklich der Überzeugung, da waren Dinosaurier, wir haben diese Knochen gefunden, guckt her, das waren Rinderknochen, solche riesengroßen, mhm. und haben die quasi als Souvenir mitgebracht und wir haben gegen die Dinosaurier gekämpft. Ich verkürze das jetzt stark. Mhm. Und das finde ich total faszinierend, der hat total viel Schelte dafür gekriegt, weil mhm. natürlich, wie kann man denn als Pädagoge die Verantwortung sich nehmen, man weiß ja nie, was das bei den Leuten dann anrichtet. Und ich denke, das stimmt, aber gleichzeitig denke ich, Transformation, Lehre, ich glaube, da will ich hin. Okay. Ich glaube, dass es braucht bei all dieser Weltenriss, von dem ich sprach, mehr Emotionalität und mehr Abenteuer, damit Studierende sehen, was ihnen entgeht, wenn sie die Welt meinen, zweidimensional erfahren zu können. Und wenn das bedeutet, dass ich mir Scripted Reality Formate in der Hochschullehre ausdenke, das heißt nicht die Irritation nur im Denken, sondern wirklich als einen performativen Akt. Ja, und wenn das heißt, dass ich einen Schauspieler engagieren muss, der als Polizist in die Lehrveranstaltung kommt, und ich damit eine Irritation erzeuge, die so einen Nachhall hat, dass sie anfangen, über Dinge nachzudenken, die ich anders nicht hätte erzeugen können, da denke ich gerade ins Offene. Das ist das, was ich, die Veränderung, die für mich das größte Transformationspotenzial hat.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich lasse das einfach so schön stehen. Lieber Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Die komprimierten Ideen aus all dem, wofür du den Lehrpreis verdient bekommen hast. Ihnen allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Anregungen haben, über was wir hier mal plaudern sollen, dann immer her damit. Sie kennen die bekannten E-Mail-Adressen, an die Sie sich wenden können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen und ganz vielen herzlichen Dank.